Antenne Boulevard. Immer sonntags von 10 bis 13 Uhr auf Antenne Brandenburg.
Es ist Namenstag auf Antenne Brandenburg, denn Professor Dr. Jürgen Udolf ist da, der deutsche Namenforscher schlechthin. Wir werden in den nächsten 3 Stunden viele Namen gegen das Licht halten, Familiennamen, Flurnamen. Wir wollen auch über die Onomastik als solche reden. Onomastik, weiß jeder, ist die Namenforschung. Wir werden auch darüber reden, warum man nicht Namensforschung sagen darf. Wir werden darüber reden, was typisch brandenburgische Namen sind, was der Name Brandenburg überhaupt bedeutet und wie Professor Udolf dazu gekommen ist, sich damit zu befassen. Wo fangen wir an?
Ja, ich denke, man muss fragen, haben Namen überhaupt eine Bedeutung?
Richtig. Welche Bedeutung hat denn zum Beispiel mein Name?
Ja, natürlich. Flügge.
Ne? Ja.
Ist doch ein super Name.
Ja, damit fangen wir an. Das ist eine gute Idee.
Wollen wir damit anfangen?
Mein Gott.
Oh ja. Als erstes bei Familiennamen schaue ich mal, wie oft gibt es denn in Deutschland?
Flügge gibt es überall, habe ich festgestellt.
Nein, keineswegs. Ich habe die Karte hier, Andreas. Ha? Schauen Sie mal.
Im Norden verbreiteter. Okay,
ja, gut. Okay, beschreiben Sie mal, wo ist Flügge?
Ja, also würde sagen, Niedersachsen ganz stark,
ja.
Raum Hamburg, ja. Südliches Holstein,
ja.
Brandenburg, Nordbrandenburg.
Sehr gut,
Brandenburg?
Sehr gut. Okay. Nordbrandenburg.
Ja, 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 ja.
Was und heißt das?
Das heißt, dass es doch ein bisschen Niederdeutsch ist, ne?
Ganz einwandfrei Niederdeutsch.
Klingt ja auch so.
Ganz einwandfrei Niederdeutsch. Wir können, ist richtig fast eine Grenze, eine klare Grenze in Deutschland, die den Norden vom Süden teilt.
Richtig.
Und der Name ist Niederdeutsch. 1138 Mal, Telefon-CD von 2002.
Mhm.
Aus Erfahrung wissen wir, dass wir das mal 2,7, 2,8 nehmen können. Dann kommen wir, oh, jetzt müssen wir rechnen. 1138 mal 2,7, mein lieber Mann.
Ich schätze mal 5.000, 4.000, 5.000.
3.000.
Okay,
3.000.
Das ist besser als ich.
3.000 mal Flügge.
Okay.
In Deutschland.
Klingt gut.
Er ist Flügge, sagen wir. Was heißt das eigentlich?
Also ich hab's ja immer, ich erkläre meinen Namen am Telefon immer so, das ist der Vogel, der sich zum ersten Mal aus dem Nest wagt.
Richtig.
Damit die Leute das besser verstehen.
Richtig. Und damit ist er Flügge, das heißt, er ist selbstständig.
Das heißt es wirklich?
Ja, es heißt es, er ist behende, eifrig, emsig, flugfertig.
Ne? Ja, flugfertig, genau.
Und damit würde ich mal sagen, für das Leben bereit.
Das ist sehr schön. Also diese Deutung hätte ich mir auch fast nahegelegt.
Ja, passt, ja?
Das passt, ja, ja.
Okay, dann würde ich mal sagen, also Flügge bedeutet so viel wie emsig, eifrig, flink und selbstständig.
Das ist schön. Und so geht es, wenn Professor Jürgen Udolf Namenkunde betreibt. Und in diesen Genuss kommen Sie als Antennehörer ab morgen auch auf Antenne Brandenburg. Täglich nach 10 können Sie Ihren Namen deuten lassen und erfahren über Ihre Ahnen mehr, als Sie je geahnt haben. Wie Sie da mitmachen können? Ganz einfach. Nennen Sie uns einfach Ihren Namen, rufen Sie uns an. Antenne Brandenburg 0331 70 98 100. Sie können jederzeit anrufen oder uns auch einfach eine Mail schreiben. Die Adresse finden Sie auf unserer Homepage www.antennebrandenburg.de.
Antenne Boulevard am Sonntag. Mit dem Namenforscher Professor Dr. Jürgen Udolf.
Warum sollen wir eigentlich nicht Namensforschung sagen, stattdessen Namenforschung mal vorweg?
Also ich war mal Professor für Namensforschung und das wär, wenn ich das wäre, dann würde ich für einen einzigen Namen tätig sein.
Ach so, okay.
Und deswegen haben wir uns entschlossen, nur Namenforschung zu sagen. Also wenn ich Namensforschung sage, geht es ein bisschen mehr in die Richtung von einem Namen. Das ist ein bisschen wenig für einen Professor, finden Sie nicht?
Damit auch? Ist man schnell durch. Okay.
Okay.
Und wer Namenforschung nicht aussprechen kann, der sagt einfach Onomastik.
Ja, da denken
das
manche,
ist viel einfacher.
Da denken manche natürlich etwas verkehrt. Ne, bei Onomastik, ja.
Das klingt ein bisschen nach etwas, ja, was wir hier jetzt nicht,
ja,
vertiefen wollen.
Ja.
Aber was steckt denn im Wort drin?
Ja, das ist griechisch. Onoma. Onoma griechisch ist der Name.
Ja.
Es bedeutet nichts anderes als Namenforschung.
Okay. Namenforschung.
Eben das griechische Wort. Ich benutze das nicht, weil ich, Andreas, ganz klar auf Fremdwörter nicht so viel Wert lege. Mhm. Ich möchte nämlich, das ist ein wichtiges Anliegen von mir, ich möchte verstanden werden.
Okay, solange man es deutsch ausdrücken kann, sollte man es versuchen.
Das versuche ich.
Namenforschung, ist das eine,
ja, los, ne?
ist das eine junge Wissenschaft?
Nein, einer der größten Namenforscher erst war Jakob Grimm, den wir alle kennen von Grimms Märchen.
Ja.
Wir kennen seine Märchen, die er zusammen mit seinem Bruder ja nicht geschrieben, sondern nur gesammelt hat. Aber für die Sprachwissenschaft ist Jakob Grimm etwas viel, viel Wichtigeres. Er hat nämlich die erste deutsche Grammatik geschrieben. Er nannte sie deutsche Grammatik, meinte aber eigentlich germanische Grammatik.
Mhm.
Und er ist ein großer Namenforscher gewesen. Er hat immer gesagt, wir müssen Namenforschung betreiben, denn in den Namen stecken Informationen, die wir sonst nicht gewinnen können.
Und Sie sind ja einer der wenigen oder der einzige sogar, der bis vor kurzem einen Lehrstuhl hatte für Namenforschung an der Uni Leipzig. Der ist aufgelöst worden. Das ist etwas, was Ihnen jetzt die Sorgen bis Zornesfalten ins Gesicht treibt.
Ja, das kann man sagen. Ja.
Kann man erklären, warum?
Ja,
das ist doof.
Das ist eine seltsame Geschichte, denn die Namenforschung der Universität Leipzig war so bekannt, dass wir unter anderem 2006 eine Sendung mit Kerne gehabt haben und wir hatten, ich weiß es, 6,2 Millionen Zuhörer und wir hatten eine, damals kurz vorher hatte Christoph Stöpel hier aus Potsdam, ein Informatiker, seine Internetseite ins Netz gestellt, wo man für die Verbreitung, wie bei Ihnen hier, Andreas, ne, ja, die Verbreitungskarten erstellen kann. Und an dem Tag, das haben wir rausbekommen, haben 250.000 Menschen versucht, ihre Karte zu erstellen. Ich will damit nur ausdrücken,
Wahnsinn,
welches was für ein Interesse bei den Menschen liegt, ihren Namen zu ergründen. Und es versteht kein Mensch, warum die Uni Leipzig diesen Studiengang gestrichen hat, geruht hat und die Professur umgewidmet hat. Es gibt keine Namenforschung im bisherigen Sinne an der Uni Leipzig mehr. Bitte fragen Sie mich näher. Es ist eine sehr seltsame Geschichte.
Ja, eine unkluge, um nicht zu sagen unpopuläre Entscheidung. Sie haben aber jetzt ein eigenes Institut, das darf man sagen.
Ja, ich habe mich sehr geärgert über diese Geschichte und dann habe ich gesagt, Leipzig ist die Stadt, in der Namenforschung eine große Rolle gespielt hat, schon immer. Und deswegen habe ich gesagt, wenn man die Namenforschung weiter betreiben will, muss man es in Leipzig tun. Und ich habe ein privates Institut gegründet, Institut für Namenforschung, dem ich auch vorstehe. Und wir versuchen dort auch auf Fragen einzugehen, auch schriftlich, und können auch helfen, woher kommt mein Name, woher kommen Ortsnamen. Da versuchen wir also behilflich zu sein.
Genau das wollen wir ja von Ihnen auch wissen in nächster Zeit. Ich finde es schön, dass Sie für Antenne Brandenburg jetzt Zeit haben. Eine Tür schließt sich, die andere geht auf, könnte man sagen. Brandenburg, so heißt unser Bundesland. Mark Brandenburg hieß die Gegend schon früher. Und so heißt auch die Stadt Brandenburg. Aber was bedeutet der Name Brandenburg? Welche Burg hat denn da gebrannt, könnte man jetzt leicht hinfragen. Gab es überhaupt eine Burg? Und steht Brand vielleicht für was ganz anderes? Unser heutiger Gast, Namenforscher Professor Jürgen Udolf, hat den Namen erforscht. Herr Udolf, was haben Sie rausgekriegt?
Andreas, das ist eine harte Nuss. Es gibt viele Theorien, ja. Slawisch. Können wir ja machen. Wir haben viele, viele slawische Ortsnamen in Brandenburg. Aber hier geht's auch nicht. Wir haben eigentlich kein slawisches Wort, was wir hier anbringen können. Und dann hatte ich so eine Idee und bin gestoßen auf einen Fluss in der Rhön. Das ist Die Brennt. Schreibt sie mit D. Die Brennt. Und das Ganze geht auf eine uralte Wurzel, die wir haben im Keltischen, in den germanischen Sprachen. Wir gehen schon ziemlich weit zurück jetzt. Und diese Wurzel heißt vom Wasser aufquellen. Oder Wasser ansteigen. Ich habe da, glaube ich, etwas mitgebracht.
Ja. Ne? Ja, Land unter in der Havelstadt. Überschwemmungen in der Havelstadt, ein wunderschönes Bild.
Ja, das ist ein Bild, in dem also ein großer Teil der Stadt Brandenburg unter Wasser steht. Meine Idee ist die...
Ist das das aufquellende Wasser, von dem Sie gerade gesprochen haben?
Ja, ein bisschen geht es in die Richtung. Mhm. Ich glaube, dass Brandenburg ist eine Stadt, die vom Wasser geprägt ist. Ich glaube, das darf man sagen. Einverstanden?
Dominsel?
Ja, einverstanden.
Richtig.
Also ich glaube, dass da drin ein altes germanisches Wort für Wasser ansteigen steckt. Also die Burg am Wasserlauf, die Burg an einer Gewässerlandschaft. Das ist mein Vorschlag. Ein letzter Rest von Zweifel bleibt tatsächlich. Aber wenn wir das nicht nehmen mit dem aufklärenden Wasser, dann weiß ich überhaupt nicht mehr, was wir machen sollen.
Das ist eine sehr vernünftige Lösung zumindest und eine sehr plausible. Ja? Jetzt die weitergehende Frage. Warum sagte man eigentlich Mark?
Mark ist ein altes Wort für Grenze. Grenzbereich. Keine richtig klare, genaue Grenze.
Ich hatte mit Tomatenmark, da können wir jetzt nicht, in die Richtung können wir nicht gehen.
Andreas, da dürfen wir nicht hin. Ja?
Okay, da dürfen wir nicht hin. Wir können aber vielleicht in eine andere Richtung ausweichen. Wir heißen ja Antenne Brandenburg, dann gehen wir gleich nochmal auf Antenne. Da gibt es sicherlich auch eine schöne, plausible Erklärung. Eine Antenne kennt jeder, aber wo das Wort herkommt.
Oh, da musste ich erstmal nachsehen. Das ist ziemlich spannend, ehrlich, ganz ehrlich. Und zwar kommt es aus dem Italienischen, habe ich auch nicht gewusst, ja?
Aha.
Antenne. Marconi, sagt Ihnen der was?
Ja, das ist der Erfinder der drahtlosen
was, ernsthaft?
Telegrafie.
Das habe ich nicht gewusst.
Ja, Marconi ist ein großer Pionier der Rundfunk, der Grundlagen.
Ich muss sagen, Antenne Brandenburg hat intelligente Moderatoren, Andreas, ja?
Ja, gut, für mich jetzt gar nicht angesprochen, aber...
Doch, aber ich
gebe wieder zurück.
Ja, also Marconi, 1895, nutzt Antenna, italienisch, als eine der Bezeichnungen für seine drahtlose Sende- und Empfangseinrichtung.
Hat der das Wort erfunden?
Nein. Das bedeutet eigentlich ursprünglich lateinisch Segelstange.
Gut.
Und dann gab es im Mittelalter eine Verquickung mit den Schriften von Aristoteles, denn Aristoteles es wird ganz einfach. Das Antenne wurde dann ein bisschen falsch interpretiert als den Fühler von Insekten. Ja? Eigentlich bedeutet Antenne heute Fühler.
Ja, das ist schön. Und das Antenne mit Aristoteles in Verbindung zu bringen, ich hätte nie gewagt, auch nur in diese Richtung vorzupreschen. Das ist wunderbar erklärt.
Ja, Wörter haben ihre Geschichte und zwar zum Teil manchmal eine ganz lange Geschichte. Ne?
Das ist nicht zu fassen. Onomastik, Namenforschung, ist keine sehr junge Wissenschaft, aber auch keine sehr alte. Wie sind denn Sie dazu gekommen?
Oh ja, es ist eine hochinteressante Geschichte. Ich betreibe das jetzt fast genau 40 Jahre. Es war der 20. Januar 1970. Ich kann es aufs Datum genau beziffern.
Oha.
Ja, es ist ein Freitagvormittag.
Freitagvormittag.
Ein Freitagvormittag.
10 Uhr in Deutschland.
Ja, 10 Uhr kommt hin. Ja, ja. Und zwar mein Lehrer und Chef, und der vor kurzem gestorben ist, vor einem halben Jahr gestorben ist, Wolfgang P. Schmid in Göttingen, hatte Sprechstunde. Und zwar deshalb, weil zu Hause immer seine Putzfrau war am Freitagvormittag. Deswegen weiß ich das. Ne?
Gott.
Und da hat er Freitag natürlich Sprechstunde im Institut gemacht. Und ein äußerst mittelmäßiger Student war in seiner Sprechstunde, und der Chef fragt ihn: Was wollen Sie machen, Herr Udolf? Ich sag, ich weiß nicht. Er wusste, dass ich slawische Sprachen studiert habe, Slawistik studiert habe. Und da sagt er: Dann schlage ich Ihnen slawische Flussnamen vor.
Das klingt auf den ersten Blick nicht spannend.
Das klingt, genau das habe ich erwartet, Andres. Das klingt auf den ersten Blick ziemlich langweilig. Mhm. Sie können es ruhig sagen. Was kann man mit Flussnamen machen? Aber was jetzt kommt, das ist nicht gelogen, was ich jetzt sage. Mhm. Nach 3-4 Tagen, es ist wirklich so, hat mich die Sache bald gepackt und es hat mich seitdem nicht wieder losgelassen. Warum Flussnamen? Gewässernamen und Flussnamen sind die ältesten Namen, die wir kennen. Ich mache bei sowas immer einen Test. Ich gehe jetzt mal nach Niedersachsen. Die Leine werden Sie, Andreas, erkennen,
ja,
vielleicht noch.
Ja?
Kennen Sie auch Frieden?
Nee.
Frieden ist ein Ort an der Leine, der gar nicht so klein ist. 10.000 Einwohner.
Mit V geschrieben vorne?
Mit F geschrieben vorne. 150 Millionen kennen die Leine und vielleicht nur 3 Millionen Frieden. Da sehen Sie den Unterschied. Und wenn jetzt ein Flussname fest geworden ist in der Sprache der Sprecher, dann bleibt dieser Flussname halten. Und deswegen sind Flussnamen so unglaublich konservativ, überstehen Bevölkerungswechsel, verändern sich ein bisschen, überstehen sie und sind die besten Zeugen für die Vor- und Frühgeschichte.
Darüber reden wir nachher noch, da muss ich nochmal nachfragen.
Gerne.
Ihren Einstieg beim Radio, den verdanken Sie dem Rattenfänger von Hameln, habe ich gelesen.
Wie kam das denn? Tolle Geschichte, ja. Das ist ein Mann, die Geschichte kennen wir, ne?
Ja, ja, klar.
Der entführt die Ratten, soll dafür 30 Gulden bekommen. Ne?
Genau.
Der flötet, die Ratten ersaufen in der Weser. Dann sagt die Stadt: Nee, die Gulden kriegst du nicht. Ne? Mhm. Schweinerei, sagt der Rattenfänger, pfeift wieder, flötet wieder und die Kinder,
ne,
nimmt sie mit
und
sie verschwinden. Was ist los? Warum spielt die Geschichte in Hameln? Andreas, diese Geschichte, das habe ich erst vor ganz kurzer Zeit rausbekommen. Das habe ich damals noch nicht gewusst. Und zwar, Hameln hieß mal jahrhundertelang Quernhameln. Das muss man wissen. Quern ist das alte germanische Wort für die Mühle.
Aha.
Hameln hieß Mühlenhameln.
Das ist interessant.
Hochinteressant. Es gab viele Mühlen dort. Und wo Mühlen sind, wird gemahlen. Dann fällt das Korn runter. Und was kommen dann so für kleine Tierchen?
Naja, Mäuse bis
und Ratten. Ne?
Mhm. Also es gab sehr viele Mäuse, sehr viele Ratten.
Natürlich.
Die mussten weg.
Richtig, ja. Und dann die Geschichte, die Kinder verschwinden. Mhm. Das ist die deutsche Ostsiedlung.
Aha.
Wir wissen, dass Hunderttausende im 12., 13., 14. Jahrhundert ihr Land verlassen haben und nach Osten gegangen sind. Hier, Richtung Berlin, Potsdam und so weiter. Das habe ich dann geschrieben, einen Aufsatz. Und dann hat ein Kollege von Ihnen, so ein, ein Journalist, der hat geschrieben, dpa-Meldung: Professor weiß jetzt, wo die Kinder des Rattenfängers geblieben sind. Was glauben Sie, Andreas, was an einem Montag bei mir los war? Die absolute Hölle. Ja? Was ich jetzt sage, ist nicht gelogen. Ich hatte Anrufe aus London, BBC, New York und Südafrika und von Radio 1. Da waren zwei Kollegen dran, die wir kennen, Wieprecht und Skopin.
Ja.
Die haben mich interviewt. Und das Interview hat ihnen so viel Spaß gemacht, dass sie dann die Idee hatten, den Udolf, den könnte man vielleicht auch mit Namen ins Radio bringen.
Das ist ja eine schöne Geschichte.
Antenne Brandenburg Boulevard mit Andreas Flücke.
Und als Gast bei uns ist der Namenforscher Professor Dr. Jürgen Udolf, der uns in einem Satz, hoffe ich doch, verraten kann, was sein Name eigentlich bedeutet. Herr Udolf?
Udolf, alter germanischer Vorname, zwei Teile, Od, Wolf. Im ersten Teil Od heißt Besitz, Kleinod, kennen wir noch, ne? Besitz oder Eigentum, im zweiten ist der Wolf. Besitz und Eigentum plus Wolf, eine blödsinnige Kombination. Das liegt daran, dass unsere germanischen Vorfahren diese zwei Elemente, oft sind zwei Elemente, Wilhelm, Bernhard, frei gewürfelt haben, frei gewählt haben.
Mhm.
Ja? Und es gibt dann keinen Sinn. Ne? Also mein Name ist blödsinnig, nicht ich, aber der Name.
Ist das nicht verrückt? Folgen Sie uns also auf einen spannenden Ausflug durchs Dickicht der deutschen Namen. Ich bin mit Professor Jürgen Udolf unterwegs heute durch den Drahtverhau der deutschen Namen. Jeder von uns heißt ja irgendwie. Aber seit wann ist das eigentlich so? Seit wann gibt es eigentlich in Deutschland verbindliche Namen für jeden?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Danke. Kommt noch mehr.
Ja, klar, immer. Früher hatten wir alle nur einen Namen. Also wenn wir die alten Geschichten lesen, althochdeutsch, gotisch sogar, da hieß dann der eine Wilhelm, der andere hieß Bernhard und man brauchte noch keinen Nachnamen. Das passierte dann, als die Bevölkerung zunahm. Ich erkläre es immer so. Da kommt im Jahre 800 nach Christus einer in ein Dorf, Potsdam, naja, weiß ich nicht, ob es schon da war. Ja,
nein, 993 zum ersten Mal.
Ja, erwähnt. Klar, aber vielleicht war es vorher da, aber gut. Gut, er kommt ins Potsdam und fragt, muss er dann sagen, muss er auf Slawisch fragen. Mhm. Ich frage mal auf Deutsch jetzt, er kommt also in ein Dorf in Niedersachsen und sagt, ich will gern zu Willem. Da sagt er aus dem Dorf, Willem wohnt da drüben. Mhm. Okay, im Dorf, weiß jeder, wer Willem ist. Ne?
Schwierig wird es, wenn es zwei Willems gibt.
Richtig. Und das ist der Punkt, in dem Moment, wo die Bevölkerung zieht, da kommt eine kleine Stadt, 2000 Einwohner, fragt, ich will zu Willem. Kommt die Gegenfrage, welchen Willem meinst du?
Die Hohenzollern haben es glänzend gelöst, Willem der Erste, Willem der Zweite.
Richtig, und in der Ort sagt man Wilhelm der Blinde, Wilhelm der Bauer, genau. Wilhelm der Schmied.
Genau.
Alles klar?
Ja.
Wilhelm Blind, Wilhelm Bauer, Wilhelm Schmied.
So einfach ist das.
Im Grunde ja. Also die Bevölkerungszunahme erforderte natürlich auch aus administrativen Gründen, damit die ihre Steuern einziehen können und wissen, von welchem Willem sie die Steuern einziehen, ne? Erfordert also den Beinamen. Eigentlich sind es erstmal nur Beinamen, die dann allmählich zum Familiennamen werden. Und zwar in dem Moment, kann man wunderschön erklären, also da heißt einer, ist einer Schmied und heißt Schmidt, ne? Klar, genau. Ja? Und jetzt ist sein Sohn Schuster, heißt aber Schmidt. In dem Moment ist Schmidt der Familienname. Verstanden?
Ja, natürlich. Ja, klar. Ich meine, es ist schon kompliziert, weil man ja voraussetzen muss, dass viele Menschen ja gar nicht lesen und schreiben konnten noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts.
Absolut.
Ja. Das ist eine verblüffende Geschichte, dass sie überhaupt sich den Namen A merken können. Wo war der aufgeschrieben? Wer hat den verwaltet?
Der Pastor.
In der Regel immer.
Der Einzige, der im Dorf, es waren ja alles nur kleine Siedlungen, wir reden nicht von Großstädten, absolut nicht. Mhm. Der Einzige, der im Dorf schreiben konnte, war der Pastor. Ganz klar, der schrieb auf. Wir haben folgenden Fall, weiß ich aus sicherer Quelle. Eine Familie, vier Söhne, ein Nachname natürlich, keine Pille früher, ne? Jedes Jahr kommt ein neuer Sohn.
Genau.
Der Pastor, der ein Pastor, immer der gleiche, derselbe, schreibt den Namen auf und er schreibt ihn viermal unterschiedlich, den Nachnamen.
Ja. Fakt. Ja, ja. Und das passiert sehr häufig. Und so kommen auch die merkwürdigen Schreibweisen von Namen zustande.
Genau. Und zum Beispiel Schröder, die einen schreiben sie mit OE, die anderen mit Ö. Und dann gibt es Zank und Schreiten in der Familie. Können Sie vergessen? Es sind einfach nur Schreibvarianten. Und die Schreibvarianten haben für die Bedeutung des Namens nur eine sehr geringe Bedeutung. Ne? Ja.
Wie machen Sie das? Wie gehen Sie vor, wenn Ihnen da so ein völlig schräger Name auf den Tisch flattert?
Ich gucke in den Computer und zwar mache ich erst die Verwaltungskarte. Zum Beispiel mit dem Programm von Christoph Stöpel hier aus Potsdam, Informatiker der Uni Potsdam, hat das als einer der ersten ins Netz gestellt. Kann man machen. Also Geogen heißt die Seite. Geogen.
Ja.
Dann schaue ich, nehme ich den Namen Flüge oder wen auch immer, gebe ich ein, ich brauche 10 Sekunden oder das Programm braucht 10 Sekunden und ich weiß, habe die Verbreitung vor mir. Ich weiß erstens, es gibt ihn 3533 Mal und ich habe die Verbreitung vor mir in Deutschland. Das ist ganz wichtig, Andreas. Die Verbreitung zeigt mir, kommt aus Norddeutschland, kommt er aus Ostdeutschland, süddeutscher Name? Oder ist es ein Flickenteppich, wo immer ein bisschen ist? Und das ist dann fast immer Flucht, Vertreibung, Umsiedlung.
Ja.
Das hat zu tun mit den Folgen von 1945. Und, so, und das ist dann schon der erste ganz wichtige Hinweis, wo ich weiß, da muss ich hinschauen. Also eigentlich kann ich einen Familiennamen nur richtig lösen, wenn ich weiß, wo er herkommt. Deswegen frage ich auch sehr gerne unsere Hörer danach, was wissen Sie über Ihren Großvater? Vor 1945 ist für mich wichtig. Woher kam die Familie? Schlesien, Ostpreußen, Pommern und so weiter.
Genau. Und ich meine, Meier, Schulze, Lehmann, das sind Namen, die sind so häufig, da macht es Ihnen wahrscheinlich keinen Spaß mehr, oder?
Nein, eigentlich nicht. Mhm. Das sind ganz obwohl Schulze.
Schultheiß?
Ja.
Ortsvorsteher?
Kann man das so sagen? Noch konkreter, Schultheißen hat eine Bedeutung. Schuld zuweisen. Dieses Heißen heißt zuweisen. Also er durfte... Gericht. Ja, er durfte strafen, er hat eine gewisse Rechtsfunktion gehabt. Ne? Da ist schon bei Schulze, kann man schon, na, das ist schon immer ganz so interessant, ganz so langweilig.
Steckt beim Lehmann der Lehnsmann drin?
Ja, da ist der Lehnsmann drin. Ja. Also es ist so, je häufiger ein Name ist, umso leichter ist er zu lösen. Und je seltener er ist, umso schwerer also zu lösen. Wenn ich einen Namen bekomme, wir arbeiten ja mit Telefon-CDs, ne? Auch Christoph Stöpel. Telefon-CDs und zwar, ja, vielleicht sollte ich das sagen, Andreas, das ist wichtig. Nicht mit modernen Telefon-CDs. Mit keiner von 2011 arbeiten
Warum
wir
nicht?
Weil wir alle inzwischen Handys haben. Das heißt, wir stehen da nicht mehr drin.
Ja, das ist ja schon unvollständig alles. Ja, ja,
absolut. Ja, ja. Und die beste CD ist eine von 1998.
Ja, da,
Warum?
Als es noch Festnetz gab.
Richtig.
Und zugeordnete Nummern.
Und wir hatten zum Glück bereits die Vereinigung der beiden deutschen Staaten hinter uns.
Ja.
Denn es ist wichtig, dass wir natürlich auch die neuen Bundesländer telefonmäßig adäquat aufgerüstet haben. 1990 hatte in der alten DDR keineswegs jeder Telefon. Ne?
Ja, das ist wohl richtig. Ja, da hätten sie aber alt ausgesehen.
Ja, genau. Und jetzt eine Frage an Sie, Andreas. 1998, wie viel Prozent der neuen Bundesbürger hatte da Telefon 1998? Wie viel Prozent, was schätzen Sie? Auch mal schätzen.
95?
98,5%. Okay. Gut geschenkt. Also fast 100. Ne? Okay. Das ist für uns sehr wichtig. Also, Telefonzelle von 1998 hat 35 Millionen Eintragungen. Und damit ist fast jeder zweite Bundesdeutsche drin. Das reicht, um repräsentativ damit umzugehen. Ich darf daran erinnern, ZDF, Politikbarometer, arbeitet, glaube ich, mit 1000 Anfragen für 62 Millionen Wahlberechtigte. Und die Zahlen, Andreas, glauben wir, ja
oder? Das ist schon sehr, sehr vage. Ja,
und
ja.
Verzeihung, ich sage dann nochmals, 35 Millionen für 82 reichen.
Das denke ich doch auch. Was sind denn nun typische brandenburgische Familiennamen? Herr Professor Udolf hat uns hier
eine lange
Liste mitgebracht. Die ist nicht von Ihnen.
Nein, die ist von Christoph Stöpel hier aus Potsdam.
Okay. Fängt an mit Müller, das überrascht mich dann doch. Ja. Geht weiter mit Schmidt, Schulz, Lehmann, die hatten wir alle schon. Krüger, Schulze, Richter, Neumann, Hoffmann, Schneider. Müller, 7.861.
Ah ja, das sind Telefoneinträge.
Und endet hinten bei Klemann, Reimer und Börner mit 164.
Also die häufigsten Namen in Brandenburg unterscheiden sich kaum von denen in ganz Deutschland. Mhm. Ne? Ist die Frage, ob es typische Brandenburger ist. Habe ich eine andere Liste hier, Andreas?
Ja.
Und zwar habe ich mal rausgesucht, Landkreis Potsdam-Mittelmark, und habe dann die rot gekennzeichneten, sind ein bisschen typisch für Brandenburg.
Das sind Krause, Thiele, Tietz, Haseloff, Gericke und Hennig. Krause, wo kommt der Name Krause eigentlich her?
Darf ich Ihre Haare mal sehen?
Das hat was mit der Frisur zu tun?
Ja.
Nein, wirklich doch, ja.
Locken, ne?
Ach,
Krauses Haare, natürlich.
Ja. Das ist interessant. Bei Thiele.
Thiele ist Thilo und das ist von Dietmar, von dem alten Vornamen Dietrich Dietmar, eine Koseform, verniedlich, Verkleinerungsform.
Da haben wir es. Tietz?
Tietz geht in dieselbe Richtung.
Mit TZ, okay.
Ja, TZ.
Haseloff gibt es sehr viele.
Ja, das ist ja ein Ortsname in der Nähe. Übrigens ein ganz spannender Ortsname. Auch der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt heißt ja jetzt so. Der kommt auch daher. Das ist übrigens ein Ortsname, der vielleicht niederländisch-holländisch ist. Wir haben ja eine Reihe von Ortsnamen auch in Brandenburg und auch in Sachsen-Anhalt, die durch Holländer hierher gekommen sind.
Gericke?
Gericke, das ist Ger, das ist der Speer.
Richtig.
Und da haben wir Gerhard. Und das K da hinten, das ist so wie so ein Koseelement, der Verkleinerung. Der liebe kleine Gerhard etwa, ja.
Und der Hennig?
Der gehört zu Heinrich letzten Endes.
Ach, und, Heinrich, ne? Ja. Ja. Das ist ja niedlich. Und da gibt es noch viele, viele, viele weitere Namen. Oh, Schmidt, Müller, Schulze, na klar.
Die üblichen.
Ne? Hase, Schwarz, Wilke, Große, Vogel, Vogt, Hahn und so weiter. Es sind in der Regel alles die guten, treudeutschen Namen, ne?
Ja, mit leichten Einsprengseln, wo doch, darf ich noch mal kurz haben? Der Haseloff, den gibt es zum Beispiel nur hier. Ne? Das muss ich klar sagen. Ja? Und auch Gericke ist ganz typisch für Brandenburg. Auch bei Thiele ist mir das aufgefallen. Also es gibt dann innerhalb von Deutschland in bestimmten Regionen bestimmte Namen, manchmal nur in der Endung abweichend von anderen Namen, die aber typisch sind dann für dieses Gebiet. Ne?
Ja. Und müssen wir nicht eigentlich, wenn wir über die Namen sprechen, auch über die Herkunft der deutschen Sprache reden?
Oh Gott, das ist aber ein heißes Thema.
Haben wir 3 Minuten Zeit gleich.
Okay, das mache ich gerne.
Wir versuchen es. Wie hieß denn nun der erste Germane, wenn man das weiß? Und was hat der gesprochen?
Wir haben schon darüber gesprochen, Andreas. Es gibt eigentlich nur eine Chance, das herauszubekommen. Nämlich welche?
Die Gewässer?
Richtig, die Gewässernamen. Also entgegen der üblichen Auffassung, dass das Germanische sich in Skandinavien entwickelt hat, was wir in jedem Schulbuch immer noch haben, bin ich der Ansicht, dass die Altmark, Teile von Niedersachsen und von Thüringen das Zentrum der Germania sind. Die ältesten germanischen Ortsnamen finde ich dort. Und es sieht gut aus, denn wir haben nicht vergessen, die besten Böden Mitteleuropas liegen dort. Magdeburger Börde, Hildesheimer Börde. Und Sie können sich vorstellen, dass Bauern, die haben ja früher davon gelebt. Ne? Wenn die Ernte nicht ausreichend war, starb die Hälfte der Familie. Wir müssen das wirklich mal.
Oder die sind weitergezogen oder da, wo es fruchtbar war.
Natürlich. Ja. Also ist es klar, dass die schon bald wussten, welches die besten Böden sind und dass man dort sich niederlässt. Und das passt eigentlich mit den guten Bodenqualitäten zur frühen Siedlung germanischer Stämme in Mitteleuropa.
Gut, also war der erste Germane vermutlich ein Thüringer?
Ja, würde ich sagen, ein Thüringer, ein Niedersachse oder einer aus Sachsen-Anhalt.
Gut, Sachsen-Anhalt, gutes Stichwort. Nehmen wir mal diese berühmte Himmelsscheibe von Nebra.
Oh ja. Oh
Viele sagen ja, das Ding sei keltischen Ursprungs.
Richtig, ja.
Sie sagen nein, wieso? Ja.
Der Ortsname Nebra selbst ist das, was uns dahin führt eigentlich. Wie alt ist die Scheibe?
Ach, Bronzezeit.
1600 vor, ja. Also 3600 Jahre. Und wie alt sind unsere Flussnamen? Im Grunde nämlich auch in die Richtung gehend. Wir können annehmen, dass Namen wie Elbe, Havel, Rhein, Weser ein Alter von etwa 4000 Jahren haben. Wir wissen es nicht genau, können wir nur schätzen. Das passt. Und Nebra ist eigentlich ein alter Name der Unstrut. Die Unstrut ist ein langer Fluss und es ist so, dass die Flüsse ursprünglich einen Namen gehabt haben, denen an der Quelle war es völlig egal, wie die da
ja, haben miteinander nicht kommuniziert vermutlich.
Genau, richtig. Und dann setzt sich ein Name durch.
Ja.
Aber diese alten Teilabschnittsnamen, die bleiben manchmal in Ortsnamen hängen.
Ja.
Und Nebra ist ein alter Flussname.
Ach.
Ja, und Nebra hängt zusammen. Haben Sie mal Russisch gehabt, Andreas?
Ja, erinnern Sie mich nicht daran, ja.
Ja, der Himmel, Nierbor.
Busweg da, Budit Nierbor.
Sehr schön. Ausgezeichnet. Und eigentlich geht es um sowas wie Tröpfchen, Wasser, Fluss, Nebel.
Gut, das passt.
Ja, das passt immer für Flussnamen. Und Nebra ist ein Name, der also in die Zeit zurückgeht. Ich tippe, dass der Name Nebra so alt wie die Scheibe, nämlich 3006 Jahre alt. Und das würde heißen, dass es noch gar keine Kelten gab zu der Zeit.
Ja,
es gab irgendwelche indogermanische Stämme, aus denen keltischen Germanen erst später entstanden sind.
Und die Himmelsscheibe von Nebra wahrscheinlich hausgemacht.
Von Menschen, die, das möchte ich behaupten, von Menschen, die eine indogermanische Sprache gesprochen haben.
Da muss man nicht alles immer auf die Kelten schieben, das können wir alles selber.
So ist es.
Gut, also der Einfluss der Kelten in Sachsen-Anhalt verschwindet gering, wahrscheinlich genauso groß wie der Römer in Brandenburg, die ja auch nicht bis hierher gekommen sind.
Nein, richtig.
Und die Römerschanze bei Sacro auch eigentlich eine Räuberschanze ist, nicht wahr? Festungswerk gegen Cäsar und Konsorten. Ne?
Aber ich glaube nicht, nein.
So entstehen Missverständnisse, nur durch Sprache. Ja? Und die aufzulösen braucht es Sprachforscher, wie eben unseren heutigen Gast Dr. Jürgen Udolf. Nach 12 wollen wir uns mal mit Prominenten beschäftigen, deren Name vielleicht auf Brandenburg zurückgeht. Ich bin ja mal gespannt, wer uns da über den Weg läuft. Sie haben nachgewiesen, dass der Name von David Hasselhoff, dieser bekannte und allseits doch noch recht beliebte Sänger, auf Hessenhof zurückgeht. Also auf einen hessischen Hof, wenn ich das jetzt mal einfach
nicht
so...
Ganz, nein, nicht ganz.
Daraus wurde jedenfalls mal eine größere Sendung mit dem hessischen Rundfunk. Gibt es eine Erklärung dafür, eine sinnvolle?
Nicht ganz, in die Richtung geht das. Also David Hasselhoff weiß, dass er aus Deutschland kommt, seine Familie, das weiß er. Und er hatte dann bei Bad Karlshafen in Hessen hat einen Hasselhof entdeckt.
Aha.
Und deswegen hat er geglaubt, er kommt daher.
Ach so, das ist jetzt gar nicht.
Und dann waren die Gazetten in Hessen natürlich voll, David Hasselhoff ist Hesse.
Okay.
Und dann bin ich gefragt worden, woher er dann wirklich kommt und das die Geschichte ist wirklich unglaublich.
Sagen Sie nicht, dass der aus Haseloff in Brandenburg kommt?
Nein, daran hat auch der Minister von Sachsen-Anhalt gedacht. Wir haben uns getroffen. Haseloff und ich, wir haben uns in Berlin mal getroffen und haben darüber diskutiert. Also Geschichte ist so, es ist wirklich faszinierend. Seine Urgroßmutter hieß Meta Hasselhoff und ist aus Bremen nach Baltimore ausgewandert mit dem Schiff. Und in Baltimore ist er geboren. Bremen. Und woher ist die Familie? Und das zeigen uns die Verbreitungskarten von Familiennamen. Und es geht um den kleinen Ort Völkersen bei Verden an der Aller. Im Völkersen gibt es ein Orts-Sippen- und Heimatbuch. Und in Völkersen kann man den Namen Hasselhoff 60 Mal nachweisen. Und heute noch gibt es im Dorf, im Zentrum einen Hof, der heißt in der Mundart immer noch der Hasselhof.
Das ist also praktisch das Epizentrum
derer
von Hasselhoff.
Da wohnt der Bürgermeister drin und die Großmutter des Bürgermeisters war eine geborene Hasselhof.
Nein.
Und das ist der Hof und das, Andreas, ist eine Sensation für mich persönlich gewesen. Ich habe noch nie einen Familiennamen auf ein Haus zurückführen können.
Ja.
Hier geht das. Also David Hasselhoff kommt aus diesem Hof. Den kann man sehen, den kann man mit Google Earth, kann man den runter betrachten. Ja?
Schön.
Schöner großer Hof.
Ja.
Dann hat irgendein Sender hat dann mal eine große Jause mit ihm gemacht. Dann ist er da mit seinem großen Auto, wie heißt das, Knight Rider? Ne?
Genau.
Das Riesenauto da. Ne? Da war er da, ist ein Trecker gefahren mit dem Bürgermeister und war eine Riesenfete. Aber alles ging zurück auf die Tatsache, dass ein Namenforscher herausfindet, woher die Familie kommt.
Das ist toll. Gibt es denn auch einen Prominenten, dessen Name sich auf Brandenburg zurückführen lässt? Also Hasselhoff, gut, haken wir jetzt mal ab.
Ja, den könnte man natürlich auf Brandenburg zurückführen, wegen des Ortes wegen.
Ja.
Ich habe gesucht, ich habe keinen gefunden. Es könnte zu tun haben mit einer Geschichte. Nämlich, wir haben in Brandenburg, wie in Preußen allgemein, Hugenotten aufgenommen.
Ja.
eine gewisse Freiheit des Denkens und des Glaubens herrschte hier, was wirklich sehr anerkennenswert war. Man hat nicht nur Hugenotten aufgenommen, sondern auch Salzburger Exulanten, so heißen die. Mhm. 25.000 Salzburger Protestanten.
Die nach Ostpreußen weitergereicht wurden.
Richtig, die mussten innerhalb von 3 Tagen ihre Heimat verlassen. Und dann gab es, und zwar hat es damit zu tun gehabt, dass Brandenburg und Preußen ziemlich ausgeblutet waren.
Ja, 30-jähriger
durch Pest, Krieg. Ne? Pocken, ja. Kriege und so weiter. Und dann gab es, und das ist der Grund, auf den ich kommen wollte, im Jahre 1711 wurde die Auswanderung aus Brandenburg-Preußen bei Todesstrafe verboten. Aus Not, weil auch Peter der Große zog weitere Preußen an sich, versuchte also in seinen Ostseeprovinzen Deutsche einzusiedeln. Und da gab es tatsächlich ein Verbot, sodass es offensichtlich aus Brandenburg nicht so viele Auswanderer nach Amerika gegeben hat, wie zum Beispiel aus Rheinland-Pfalz, wo wir jede Menge Auswanderer haben. Ja. Es könnte mit diesem Verbot 1711 zu tun haben.
Das ist eine sehr interessante Geschichte. Als Laie kann ich dem Sprachwissenschaftler ja nur bis zu einer gewissen Grenze folgen, weil, wenn man weiter zurückgeht, die Sprache sich völlig wandelt und man nichts mehr versteht als Laie. Was stelle ich denn an, wenn ich jetzt die Herkunft meines Namens erforschen möchte und Sie sind gerade nicht da zum Beispiel, wo fange ich an zu suchen?
Ja, natürlich, am Anfang wäre ganz schön, die eigene Genealogie mal sich anzusehen. Mhm. Wo ist Großvater geboren? Mhm. Das wissen ja schon viele nicht mehr. Es gab zu Nazi-Zeiten diesen unrühmlichen Arier-Nachweis, der ja dazu diente, das um Juden zu finden. Ne?
Das haben ist eine üble viele Geschichte. Auch noch.
Ne? Aber leider hilft uns dieser Nachweis, denn da muss man eben nachforschen, wo kommt mein Großvater her, wo ist er geboren. Das hilft uns natürlich dann, je genauer ich weiß, wo die Familie herkommt. Also das kann man erstmal machen. Mhm. Dann als zweites würde ich die Verbreitungskarte machen im Internet, ganz klar. Und dann gibt es eine Seite im Internet, die ich wirklich empfehle. Eine Seite der amerikanischen Mormonen.
Ja. Warum haben eigentlich die Mormonen so ein Verzeichnis angelegt?
Weil sie einen Glauben haben und nach ihrem Glauben können auch verstorbene Menschen noch die höchste Seligkeit erlangen. Sie können nachträglich noch getauft werden. Um das zu machen zu können, braucht man ihren Namen. Und die Sammlung der Mormonen hat nach neuen Schätzungen einen Bestand von 3 Milliarden Familiennamen.
Und das im Zeitalter des Datenschutzes.
Ja, aber es geht dann, betrifft eigentlich fast nur verstorbene Menschen. Ist insofern wirklich kein Problem. Da gibt es ganz andere Geschichten, wo man vorsichtig sein sollte. Ja. Vielleicht bei Facebook zum Beispiel.
Ja.
Ja? aber hier ist es völlig harmlos und das ist ganz, ganz wichtig. Also ich gucke bei jedem Familiennamen in diese Seite. Ja. Ich bin auch immer noch kein Mormone geworden dadurch.
Ehrenmormone?
Also es ist einfach fantastisch. Es sind Fehler drin, weil die amerikanischen Forscher ja auch gelegentlich mal das Deutsche nicht so richtig schreiben, auch fehlerhafte Ortsnamen beschreiben. Auch steht dann drin die alten administrativen Einheiten. Weimar zum Beispiel steht dann Reuß jüngere Linie und solche Geschichten.
Ja, die alten Fürstentümer.
Ja, die alten Fürstentümer, Sachsen, Coburg, Gotha und so. Ne? Und es sind ganz wichtige Hinweise auf darauf, wo taucht der Familienname zum ersten Mal auf. Und dann habe ich also wahrscheinlich den Bereich, woher der Name kommt. Das ist schon sehr wichtig. Aber dann, Andrea, wird es natürlich manchmal ein bisschen kritisch. Ne?
Ja, dann.
Also wenn es ein deutscher Name ist, ein hochdeutscher Name, dann kriege ich ihn vielleicht noch raus. Aber schon bei einem niederdeutschen Namen, einem plattdeutschen Namen wird es schwierig. Und wenn es ins Slawische geht, ich glaube, dann versagen bei vielen noch die Fähigkeiten.
Dann stehen wir nackt da und dann brauchen wir doch wieder Sie, Herr Professor Udolf. Aber das ist ja kein Problem, denn wir halten Sie im Gespräch, die Onomastik, ab morgen jeden Tag auf Antenne Brandenburg. Examen für Namen mit Professor Dr. Jürgen Udolf. Immer zwischen 10 und 11.
Ich freue mich drauf.
Antenne Boulevard. Die Schnellfragerunde.
Die bleibt auch unserem heutigen Gast nicht erspart. Sie ist gänzlich unwissenschaftlich. Dies nebenbei bemerkt. 10 kurze Fragen von mir, 10 kurze Antworten von Ihnen. Sind Sie bereit?
Gerne.
Erste Frage: Wenn Sie Ihren Kühlschrank öffnen, was ist denn da drin?
Weizenbier.
Gut, Ihr Lieblingsgetränk ist damit auch schon erklärt.
Kann man so sagen: Der tiefere Sinn der Gartenarbeit ist das Bier danach.
Das ist ein sehr schöner Satz, den sollten wir vielleicht einfach mal so stehen lassen und in Anführungszeichen setzen. Ihre Lieblingsserie im Fernsehen?
Sportschau.
Wunderbar. Angenommen, Sie kriegen morgen einen freien Tag geschenkt. Was würden Sie denn damit anstellen?
Ich würde versuchen, einen Aufsatz, den ich schon so lange liege, habe, zu Ende zu schreiben.
Wenn Sie in Deutschland irgendwas ändern könnten, was wäre das?
Ich würde die Namenforschung wieder zu einem Studienfach machen und einen Professor einsetzen.
Wunderbar. Diesen Satz ergänzen Sie bitte. Ich bin froh, ein Mann zu sein, weil...
Ich gerne Fußball gucke und auch dabei ein Bier trinken darf.
Was mögen Sie denn an sich selbst überhaupt nicht?
Dass ich zu wenig schlafe.
Okay, worauf könnten Sie am ehesten verzichten?
Auf Namen nicht.
Ja, das ist schon die nächste Frage. Worauf könnten Sie denn nicht verzichten?
Bier trinken, darauf verzichten, fällt mir auch schwer.
Okay, jetzt haben wir gar kein Bier hingestellt, nur Mineralwasser und Kaffee. Fehlt Ihnen was?
Nein, ist alles okay. Oh, manchmal ist auch so Wasser besser als Bier.
Ja, ja, gut, wir sind auch noch nicht fertig. Wen oder was würden Sie nicht auf eine einsame Insel mitnehmen?
Ein Fernsehgerät.
Dankeschön, Professor Udolf.
Ich danke Ihnen.
Sie sind, korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage, 68?
Ja.
Und sozusagen Rentner? Darf man das sagen?
Es stimmt ja einfach nicht.
Im Ruhestand, ja. Aber haben aber immer noch jede Menge zu tun. Eigenes Institut. Abgesehen von den vielen Begegnungen im Radio mit den Medien, zu denen ich gleich noch was sagen werde, woran arbeiten Sie gerade?
Ich muss im Augenblick eine Rezension schreiben. Eine Rezension halt eine Besprechung von einem Buch. Das habe ich in der Tasche. Und vielleicht auf der Rückfahrt im Zug werde ich dann ein bisschen was tun daran.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, der Mann ist immer tätig. Von Ihnen werden wir noch viel hören. Das waren schon mal 3 Stunden mit Deutschlands einzigem Professor für Namenforschung, Dr. Jürgen Udolf. Ja, ab morgen hören wir ihn täglich auf Antenne Brandenburg, vormittags zwischen 10 und 11. Sie können anrufen und Ihren Namen deuten lassen, immer wenn es heißt Examen für Namen. Ja, Sie können uns jetzt schon jederzeit anrufen und uns Ihren hoffentlich ungewöhnlichen Namen mitteilen. Den leiten wir dann weiter oder rufen Sie in der Sendung zurück 0331 70 98 100. Sie kennen diese Nummer oder nehmen Sie Kontakt auf mit uns auf unserer Homepage www.antennebrandenburg.de. So, danke Professor Udolf. Ich sag mal auf Wiedersehen, auf Wiederhören morgen. Ich war 3 Stunden lang Flügge für Sie.
Ja,
wach, bereit, wie war das? Ne? Nämlich Andreas und jetzt kommt Bernhard Brink um 1 mit dem Sonntagsvergnügen. Brink können wir ganz kurz auch noch deuten, Professor Udolf.
Norddeutscher Name. Bei 2 Feldern gibt es, wenn sie gepflügt werden, entsteht so ein leichter Hügel zwischen den Feldern. Ja, ja. Das ist ein Brink.
Das ist das Gegenteil von der Furche sozusagen.
Ja, genau, sehr, sehr gut ausgedrückt. Ja.
Ich dachte, so hieß bei den alten Germanen der Barde, der die Laute schlug. Hätte ja sein können, ne?
Oh nein.
Ein Schlagersänger. Das wäre eine gerade Linie der Nachfahren, okay.
Nicht schlecht.
Oder auf Neudeutsch gesprochen, einer, der bei Antenne Brandenburg das Sonntagsvergnügen moderiert. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.